Und der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht in 2. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 6. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Land der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Pfingstgemeinde, alle, die jetzt uns auch begleiten über den Äther, die Übertragung. Sie können Kinder immer wieder zum Staunen bringen, diese kugelförmigen Figuren mit diesem großen Unterbauch, die sich scheinbar immer wieder von selbst aufrichten. Deswegen nennt man sie auch Stehaufmännchen. Der Schwerpunkt dieser Figur ist sehr tief, oft mit Blei beschwert, und die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass die Figur immer wieder aufsteht. Und daraus wurde ein Spitzname, Stehaufmännchen, ein Spitzname für Leute, die trotz schwerer Rückschläge in ihrem Leben immer wieder hochkommen, immer wieder weitermachen. Pfarrer Theo Lehmann hat unter dem Druck des kommunistischen DDR-Regimes, das die Christen gemein verfolgte, damals dieses Lied geschrieben und auch die Christen, quasi die Gemeinde Jesu, als Stehaufmännchen bezeichnet. Da heißt es, sie haben das oft gesungen: Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere, doch ich stehe wieder auf. Ich werde abgeschossen, ich fliege vor die Tür, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Wir stehen wieder auf. Und damit haben die Christen der Drohkulisse eines übergriffigen Staates getrotzt, und so begleitet dieses Stehvermögen unter Druck. Stehvermögen unter Druck. Es begleitet die Gemeinde Jesu durch alle Zeiten hindurch. In unserem Pfingstgottesdienst heute, wo wir ja den Geburtstag der Gemeinde Jesu feiern, da kommen diese Angriffe auch in den Liedern immer wieder zur Sprache. Wir haben das am Anfang gesungen: O komm, du Geist der Wahrheit. Da hieß es: Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Und dann war da die Rede: trotz allem Widerstreit, trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben, das Evangelium. Ja, und auch das zweite Lied zur Gemeinde, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, da hieß es gleich in der ersten Zeile, Sie haben das noch im Ohr: Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr. Und zum Abschluss werden wir später diese große Hymne singen, The Church's One Foundation, also die Kirche steht gegründet. Und da wird über die Kirche gesagt, es schaut ihre Trübsal, die Welt mit kaltem Spott, zerrissen und zerspalten, bedrängt von harter Not. Und dann in der vierten Strophe: verfolgt und angefochten, in heißem Kampf und Strauß, schaut nach der Offenbarung der Friedenszeit sie aus. Das ist normal für die Kirche Jesu Christi. Und trotzdem ist der Weg der angefochtenen Gemeinde durch die Geschichte hindurch ein Siegeszug. Jesus hat gesagt: Ich baue meine Gemeinde und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen können. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Das gilt auch für uns. Und darum, liebe Pfingstgemeinde, ist dieses Ereignis, dessen wir heute gedenken und für das wir Gott so dankbar sind, so wichtig und so wirkungsstark. Denn wir fragen: Woher kommt die Kraft der Gemeinde Jesu? Diese Kraft, die sie immer wieder aufstehen lässt, die sie weitergehen lässt, die sie letztlich siegen lässt. Woher kommt diese Kraft? Jesus hat es angekündigt. Er hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das ist das Geheimnis. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das hat Jesus kurz vor Himmelfahrt gesagt. Und das gilt für jeden einzelnen Christen und es gilt für die wahre Gemeinde Jesu als Ganzes. Pfingsten. Und wie die meisten von Ihnen wissen, befinden wir uns als BEG ja zurzeit in einer Predigtreihe über die 10 Gebote, stehen da noch ziemlich am Anfang. Und ich hatte schon überlegt, ob wir diese Predigtreihe an Pfingsten nicht mal kurz unterbrechen für ein spezielles Pfingstthema. Und dabei durfte ich dann entdecken, wie eng Pfingsten und die 10 Gebote zusammenhängen. Und wissen Sie, wer mir den entscheidenden Hinweis darauf gab? Das war der Prophet Hesekiel. Hesekiel schreibt in Kapitel 36 ab Vers 26, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, sagt Gott, und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und jetzt haben Sie den Zusammenhang zwischen Pfingsten und den 10 Geboten. Gott sagt, ich will euch meinen Geist geben und dann mache ich solche Leute aus euch, die in meinen Geboten wandeln. Und deswegen seit Pfingsten lebt die Gemeinde Jesu zusammengesetzt aus allen Völkern, aus Judenchristen und Heidenchristen in dieser neuen Realität. Wir haben den Heiligen Geist. Das Volk Israel in seiner Gesamtheit wird diesen neuen Bund in der Zukunft erst erfahren. Aber für die Gemeinde Jesu, und dazu gehören natürlich auch alle Juden, die jetzt schon an Jesus glauben, ist das Gegenwart. Wir haben den Heiligen Geist. Und das heißt, Gott selbst ist auf eine geheimnisvolle Weise in unser Leben eingezogen. Gott selbst hat, wie Jesus das genannt hat, Wohnung in uns genommen. Jesus hat das ja angekündigt in Johannes 14, Vers 23. Da hat er gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, wenn du zu Jesus als deinem Herrn gekommen bist, wenn du zu Jesus die Vergebung deiner Sünden erfahren hast, dann ist in diesem Prozess der Heilige Geist in deinem Leben eingezogen. Das sagt auch Paulus etwa, Epheser 1, 13, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als ihr gläubig wurdet. So, und das hat nun dein Verhältnis zu den Gebeten, aber auch zu den Geboten völlig verändert. Wenn Sie mir diesen Begriff erlauben, der Heilige Geist ist der große Gamechanger. Der große Gamechanger, der uns einen völlig neuen Zugang zu Gottes Geboten eröffnet hat. Wie Hesekiel das sagte, ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die meine Gebote halten. Und der Herr Jesus hat das auch gesagt. Johannes 14, 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Natürlich bleiben wir auf Vergebung angewiesen unser ganzes Leben lang. Das bestätigt Johannes auch 60 Jahre später nochmal in seinem Brief. Wenn er in 1. Johannes 1 sagt, wer behauptet, er hätte keine Sünde mehr, der belügt sich selbst. Klar brauchen wir ständig Vergebung. Aber am Ende dieses Briefes schreibt er dann auch in 1. Johannes 5, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Und ich denke, jetzt wird der Zusammenhang deutlich zwischen Pfingsten und den Geboten. Von Pfingsten her bekommen wir einen völlig neuen Zugang zu dem, was Gott dem Mose bereits hier, wir haben es gehört in der Lesung, in 2. Mose 20 offenbart hat. Damals, als Gott seine Gebote zum ersten Mal öffentlich machte. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie uns diese Gebote überführen, wie uns diese Gebote wie in einem Spiegel unsere Schuld vor Augen führen und dann schreien wir nach Vergebung, wenn Gott uns im Gewissen erreicht. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum uns Gott die Gebote gegeben hat, sondern die Gebote des Herrn wollen uns auch in die Freiheit führen. Die Gebote wollen uns helfen, ein Leben zu führen, das unseren Erlöser und unseren Schöpfer ehrt, und dass unser Leben zu einer Wohltat für unsere Mitmenschen macht. Und das geht nur durch den Heiligen Geist. Das geht nur von Pfingsten her. Und in der Nachfolge Jesu, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, können wir jetzt mit einer ganz anderen Freude und Erwartung auf die 10 Gebote zugehen, Weil Gott auch uns durch Hesekiel zuruft, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte tun. Und sehr passend, das erste Gebot ist gleich das Radikalste. Das Radikalste, weil es das Innerste unseres Herzens anpeilt. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Uns hat er nicht aus Ägypten geführt, aber aus der Knechtschaft unserer Sünde, wenn wir den Christen geworden sind. So, und jetzt hören wir auf den inneren Herzschlag dieses Gebotes. Und dann sehen wir, dieses Gebot ist geprägt von Liebe. Damit rechnen die meisten nicht, wenn sie an die Gebote denken. Manche denken bei den Geboten erst an Strenge oder Ordnungen. Aber sie werden gleich sehen, es ist anders. Und deswegen haben wir als Überschrift über diese Predigt heute gewählt, überrascht von Liebe, das erste Gebot. Überrascht von Liebe. Es beginnt alles erstens mit einem Liebesversprechen. Das ist das Erste, wenn Sie mitschreiben, was Sie ganz dick über das erste Gebot drüber schreiben können. Es ist ein Liebesversprechen, denn Gott gibt es uns gleich im ersten Satz, wenn er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist ein Satz prall gefüllt mit Liebe. Vor allem anderen, bevor dann die ganzen anderen Gebote kommen, klärt Gott sein persönliches Verhältnis zu uns, denen er diese Gebote ja gibt. Und Gott legt sich fest. Gott macht eine Selbstverpflichtung. Gott verspricht uns seine Treue, noch bevor wir irgendeine Gegenleistung bringen. Ich bin der Herr, dein Gott, sagt er. Und von wegen Gegenleistung, also das Volk Israel, zu dem er das ja zuerst hier sagt, das hat ja schon oft gemurrt bis dahin. Das hat ja seine Wankelmütigkeit demonstriert. Mose ist ja immer am Kämpfen, diese Truppe irgendwie auf Kurs zu halten. Und trotzdem wird Gott das immer wieder bekräftigen. Und er wird es 14 Kapitel später nochmal sagen, Kapitel 34, 6, da wird er sagen, ich bin barmherzig und geduldig, von großer Gnade und Treue und gnädig. Und das klingt weiter zu uns hinüber, wenn Paulus in Römer 5, Vers 8 staunt, Gott bewies seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. Er bewies seine Liebe. Ein großes Liebesversprechen ist das erste Gebot. Und es ist das schon durch die grammatikalische Zeitform, ich bin. Gott sagt, ich bin dein Gott im Präsens. Das ist keine Möglichkeitsaussage für die Zukunft, ich könnte möglicherweise mal dein Gott werden. Das ist keine Fristangabe mit Verfallsdatum, sondern Gott sagt im Präsens, ich bin. Und dahinter steht natürlich zusätzlich als Absicherung dieses Ich bin, was wir schon von Kapitel 3 her kennen, wo Gott gesagt hat, ich bin der, ich bin, Ehyeh Asher, Ehyeh, ich bin treu, ich bin immer bei dir. Das steckt noch dahinter. Und überlegen Sie mal, der das sagt, der hatte bis dahin ja schon ganz drastisch seine Liebe bewiesen. Er hatte seine Zuverlässigkeit bewiesen durch massive Taten. Er hatte sie rausgeholt aus Ägypten, er hatte sie beschützt vor dem Wüten des Pharao, er hatte sie sicher durchs Schilfmeer gebracht, er hatte sie reichlich mit Nahrung und Trinken versorgt. Das alles hatte sie ja erst zu seinem Volk gemacht. Und damit hatte Gott ja von Anfang an dieses Israel-Projekt begründet mit seiner fürsorgenden Liebe. 5. Mose 7, Vers 7, nicht euch hat der Herr angenommen, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Und hier im ersten Gebot wird das jetzt beurkundet. Das ist wie eine Präambel. Und diese Präambel beginnt mit diesem betonten Ich ganz am Anfang. Das erste Wort, was dort steht im Hebräischen, ist Anochi. Und das heißt Ich. Ich, sagt Gott. Anochi Yahweh Elohecha. Ich bin Yahweh, dein Gott. Und Gott bekennt sich. Und haben Sie es gehört? Genauso deutlich wie Gott Ich sagt, sagt er Dein. Ich bin dein Gott. Und damit begibt sich Gott in die Hände seines Gegenübers. In der Grammatik nennt man das ein Possessivpronomen. Gott macht sich sprachlich zu unserem Eigentum. Gott sagt, ich gehöre euch. Ich bin der Herr, dein Gott. Und es ist Gottes Idee. Es ist Gottes Idee, das Verhältnis zwischen ihm und den Seinen mit dem Bild einer Ehe zu vergleichen, die ja auch nach Gottes Schöpfungsordnung davon gekennzeichnet ist, dass der Ehemann und die Ehefrau einander versprechen, sich einander versprechen und einander gehören. Hohelied 2, mein Freund ist mein und ich bin sein. Das findet sich dann sogar wieder in diesem bekannten mittelhochdeutschen Liebesgedicht aus dem 12. Jahrhundert. Du bist mien, ich bin dien, des sollt du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin, du musst immer darinne sehen. Ja, das ist mittelhochdeutsch, so in etwa. Ja, so, ich bin dein, du bist mein, verloren ist das Schlüsselin, du musst jetzt immer drinne sehen. So, das ist hier eigentlich gemeint. Die Monogamie ist das wahre Gleichnis für Gottes Verhältnis zu seinem Volk. Und die Propheten haben das dann in verschiedenen Analogien immer wieder aufgenommen. Hosea zum Beispiel lässt Gott sagen, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Treue und Gerechtigkeit. Und du wirst den Herrn erkennen. Hosea 2, Vers 19. Und Paulus wird das wieder aufgreifen in Epheser 5. Da, wo er die innige Liebe zwischen dem Ehemann und der Ehefrau beschreibt. Und dann fügt Paulus hinzu, Epheser 5, Vers 32, das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und auf die Gemeinde. Gott und das Volk Israel, Christus und die Gemeinde. Diese innige Monogamie, diese Logik prägt das erste Gebot. Deswegen diese Präambel. Ich bin dein, sagt Gott. Er legt sich fest. Er gibt sich zu fassen. Und weil Gott sagt, ich bin dein, dürfen wir sagen, mein Gott, erbarme dich über mich. Aber mit diesem Liebesversprechen macht Gott sich selbst, wie jeder Liebende es tut, vulnerabel. Er macht sich verletzbar. Vorbehaltlose Liebe kann enttäuscht werden, sie kann verraten werden. Und wie verletzbar Gottes Liebe ist, zeigt sich am schmerzlichsten am Kreuz auf Golgatha. Gott hält dieses Ich bin dein Gott durch. Gott macht sich vulnerabel bis zum Opfertod seines Sohnes am Kreuz. Und Gott beschränkt seine Hingabe, sein Ich bin dein, nicht auf das auserwählte Volk Israel, sondern er öffnet diese Hingabe für alle, die an ihn glauben, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So vulnerabel macht sich Gott bis zum Tod am Kreuz. Und darum werden wir, wenn wir uns diesem ersten Gebot zu nähern wagen, überrascht von Liebe. Weil alles an dieser Präambel hängt. Dieser Präambel, die uns Gottes leidenschaftliches Liebesversprechen verbirgt. Klaus Bockmühl, der Theologe, hat das in seiner Ethik, der ich für diese Predigt viel verdanke, hat das in seiner Ethik berührend zugespitzt. Klaus Bockmühl formuliert es so, er sagt, die gesamte Geschichte Israels ist die Geschichte des Kampfes um das erste Gebot. Es ist eine Geschichte von Gottes liebevoller Zuwendung und seinem Ringen um den rebellierenden Menschen. Jeder Mensch und jede Generation, sagt Bockmühl, hat Anteil an dieser Geschichte. Wir sind alle Empfänger der Freundschaft und Güte Gottes. Wir müssen alle die Frage nach unserer Beziehung zu ihm beantworten. Welchen Autoritäten dienen wir? Wofür leben wir? Zitat Ende. Und darum liegt in diesem ersten Gebot nicht nur Gottes Liebesversprechen, sondern auch zweitens Gottes Liebesverlangen. Das ist der zweite Punkt. Gottes Liebesverlangen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst hier kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser oder unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Haben Sie es gehört, dieses Liebesverlangen Gottes nach Israels, aber auch nach unserer Liebe? Gott will keine Lippenbekenntnisse. Gott will kein nur formelles Einhalten äußerer Regularien. Gott will keine Erfüllung religiöser Pflichten, sondern so leidenschaftlich Gottes Liebe ist, das haben wir ja gesehen, so leidenschaftlich verlangt Gott nach unserer Hingabe. Und deswegen ist das Zweite, was wir hier sehen, Liebesverlangen. So hat es Luther im kleinen Katechismus vielen Generationen eingeprägt. Da fragt er, erstes Gebot, ich bin Herr, dein Gott, keine anderen Götter haben neben mir, was ist das? Und dann gibt Luther zur Antwort, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und dann kommt die Nachfrage, was heißt über alle Dinge lieben? Antwort, es heißt, wegen seiner Gütigkeit und Barmherzigkeit, eine herzliche Zuneigung und sehnliches Verlangen nach ihm tragen, sich in ihm allein freuen und um seinetwillen alles Kreuz willig erdulden. Und damit sagt Luther, das erste Gebot ist Herzenssache. Herzenssache. Und ins gleiche Horn bläst der große Westminster-Katechismus 110 Jahre später, wenn er fragt, welches sind die Pflichten, die im ersten Gebot gefordert werden? Und Luther würde sagen, schlechte Frage. Schlechte Frage, denn es geht ja nicht um Pflichten. Aber die Antwort des Westminster-Katechismus ist besser als die Frage, denn es wird dann doch sehr innig und sehr persönlich. Westminster antwortet, was heißt das? Gott lieben und ehren, dass wir Gott erkennen, über ihn nachsinnen, ihn hochschätzen, ehren, anbeten, erwählen, lieben, nach ihm verlangen, ihn fürchten, an ihn glauben, ihm vertrauen, auf ihn hoffen, unsere Lust an ihm haben und seiner Freude, über ihn eifern, ihn anrufen, Sorge tragen, dass wir ihm in allen Dingen wohlgefällig sind und trauern, wenn er in irgendetwas beleidigt ist und demütig vor ihm wandeln. Gleicher Befund. Das erste Gebot ist Herzenssache. Und warum haben Luther recht und der Westminster-Katechismus? Das sehen wir an Gottes Selbstvorstellung hier in Vers 5. Da sagt Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und da sind wir wieder nah dran am Ehevergleich. Da steht wirklich wörtlich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Elkanah. Schlachter 2000 übersetzt das auch so. Man kann das auch übersetzen mit eifernd oder eifrig. Im Englischen jealous, aber es meint immer das Gleiche, eifersüchtig. Und darin offenbart sich das Liebesverlangen des ersten Gebots. Sie wissen ja, nach der lutherischen Zählung geht das erste Gebot bis Vers 6, also unser ganzer Text. Nach der reformierten Zählung beginnt in Vers 4, du sollst dir kein Bildnis machen, schon das zweite Gebot. Das ist aber inhaltlich nicht relevant, es macht überhaupt keinen Unterschied, da Gott diese beiden Aspekte ganz eng miteinander verknüpft. Passen Sie auf, entscheidend ist Gottes Wesensmerkmal, mit dem er sich hier offenbart. Gott sagt, ich bin eifersüchtig. Und die Frage ist, was meint er damit? Was ist das Kennzeichen dieser Eifersucht? Wir stutzen ja erstmal, weil wir den Begriff oft nur negativ zuordnen, ja, im Sinne von krankhafter Eifersucht. Aber offensichtlich muss Eifersucht das nicht sein. Was meint Gott damit? In Kapitel 34, Vers 14 gibt er sich sogar diesen Namen. Da sagt er, der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Klarer geht's nicht. Was ist Eifersucht? Eifersucht sorgt sich darum, ob die geschenkte Liebe vom Geliebten auch erwidert wird. Das ist Eifersucht. Eifersucht sorgt sich darum, ob die geschenkte Liebe vom Geliebten auch erwidert wird. Man könnte auch sagen, Eifersucht ist leidenschaftliche Sehnsucht nach Resonanz im Geliebten. Sehnsucht nach Resonanz, das ist Eifersucht. Schauen Sie, echte Liebe bleibt nicht bei sich selbst, sondern echte Liebe geht doch immer einher mit einem innigen Liebesverlangen. Wäre doch komisch gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, ich liebe meine Frau, aber wie sie nun zu mir steht, ist mir piepegal. Geht doch nicht. Echte Liebe geht einher mit einem innigen Liebesverlangen. Und so ist Gott, der lebendige Gott, der dein Gott sein will, der achtet eifersüchtig auf deine Reaktionen. Und nun hat Gott seine Schöpfung so konzipiert, dass bestimmte Liebesverhältnisse nur dann erfüllt sein können, dass bestimmte Liebesverhältnisse nur dann ihrer Bestimmung gerecht werden. Wir könnten ganz einfach sagen, nur dann glücklich sein können, wenn sie exklusiv geliebt werden und für Dritte verschlossen bleiben. Das gilt nicht für alle Formen von Liebe. Das gilt nicht für die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde. Da sollen wir uns um alle mühen und für alle offen sein und alle einbeziehen. Das gilt auch nicht für die Nächstenliebe allgemein. Die ist sehr inklusiv, die soll sogar die Feinde am Ende einschließen. Aber ganz anders hat Gott das für die Ehe vorgesehen. Ein Mann, eine Frau, bis dass der Tod euch scheidet. Und darum erklärt Gott die Ehe für nicht scheidbar. Und darum haben wir Eheleute vor Gott auch die Verantwortung, ich sag's mal so, im besten Sinne eifersüchtig zu sein. Das heißt nicht, dass wir unserem Ehepartner misstrauen sollen. Aber eifersüchtig sein, das heißt, wir sollen uns daran erfreuen, dass wir in einer exklusiven Beziehung miteinander leben. Und Es ist wichtig, dass wir einander Resonanz geben und uns nach der Resonanz des Gegenübers sehnen, die so keiner dritten Person zusteht. Keiner dritten Person steht die Resonanz zu, die meine Frau mir gibt. Es geht also um eine exklusive, eine alle anderen Menschen ausschließende Loyalität der Ehepartner zueinander. Und die Familie erweitert das dann nochmal, wenn auch auf andere Weise, erweitert nochmal diesen Kreis des besonderen Vertrauensverhältnisses, in den wir von Gott hineingestellt sind. Und hören Sie, was Gott für die Ehe konzipiert hat, das ist zugleich ein Bild dafür, wie das Verhältnis zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott selbst angelegt ist. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist der ganz selbstverständliche Ausdruck von Gottes Liebesverlangen. Bei den Heiden war es ganz anders. Ja, da sind die verschiedenen Götter mitunter sehr tolerant und sehr sportlich miteinander umgegangen, so nach dem Motto Leben und Leben lassen. Das war zu Moses Zeiten nicht anders. Sie müssen wissen, das religiöse Heidentum jener Epoche, sowohl in Ägypten, wo sie herkam, als auch in Kanaan, wo sie hinging, das ist geprägt von einem kunterbunten religiösen Polytheismus, Mehrgötterei. Und Paulus wird das 1500 Jahre später in Athen wieder so erleben, wenn wir in Apostelgeschichte 17 lesen, dass er empört war, als er die ganze Stadt voller Götterbilder sah. Und es sagte jemand, also in Athen um diese Zeit war es leichter, einen Gott zu finden als einen Menschen. Alles schiedlich friedlich. Und etwa 70 Jahre später wird dann Kaiser Hadrian, so ca. 125 nach Christus, in Rom das berühmte Pantheon errichten. Wenn Sie mal in Rom waren, haben Sie bestimmt das Pantheon besucht, ziemlich zentral. Das heißt wörtlich Gesamtgott, also allen Göttern geweiht. Und der Historiker Cassius Dio berichtet, dass dort Statuen unter anderem des Mars und der Venus und weiterer Götter waren und dann auch noch von Julius Caesar, der sich ja auch noch als Gott verehren ließ. Ja, und die haben es alle schiedlich, friedlich, pluralistisch miteinander ausgehalten im Pantheon und sind miteinander klargekommen. Und bezeichnend, dass zu Beginn des 7. Jahrhunderts dann die römisch-katholische Kirche eine Kirche aus dem Pantheon gemacht hat. Und warum war dieser Götzenpluralismus möglich? Der war möglich, weil die tot waren. So wie Jesaja die Götzen seiner Zeit beschreibt in Jesaja 44. Ne? Man hört noch das Lachen von Jesaja, wo er jemanden beschreibt, der sich da sein Götterbild bastelt. Und dann sagt er, Jesaja 44, 16, die eine Hälfte verbrennt er im Feuer und brät Fisch drauf und isst den Braten und sättigt sich und wärmt sich. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass er sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und sagt, errette mich. Sie wissen nichts und verstehen nichts. Ja, Jesaja sagt, aus dem einen Holzstapel macht er sich einen schönen Grill, so wie wir gleich zum Mittagessen, und aus dem anderen Holzstapel macht er sich einen Gott und wirft sich davor in den Staub und erwartet davon seine Rettung. Ist doch absurd, ja, ist absurd. Aber der wahre, der lebendige Gott ist ein liebender Gott, ein Gott, der wirklich in Beziehung treten will und der darum ein eifersüchtiger Gott ist. Er ist ein Gott, der nach einem exklusiven Verhältnis zu dir verlangen muss. Und du musst wissen, zu diesem Ziel hat er dich geschaffen. Darum hat er sein Ebenbild in dich eingeprägt. Und darum kann dein Leben nur zu seiner wirklichen Bestimmung finden, wenn du in einem heilen, und das heißt immer in einem exklusiven Verhältnis zu diesem dreieinigen Gott stehst, der dir dein Leben geschenkt hat. Nur dann wird dein Leben seiner Bestimmung gerecht. Alles andere ist Zielverfehlung. Und darum fordert Gott uns mit diesem Gebot. Das ist ein Ausdruck seines Liebesverlangens. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zusätzlich zu mir. Außer mir. Nein. Gott duldet keine Nebengötter. Gott genügt es auch nicht, an der Spitze der Hierarchie zu stehen und dann können gerne noch so ein paar andere hinterher folgen. Gott sagt, nein, keine Götter neben mir. Paulus sagt, 1. Korinther 8, so haben wir doch nur einen Gott. Und er macht deutlich, dass auch Jesus Gott ist. Es gibt keine neutrale Zone. Es gibt keine neutrale Zone, wo man sich aus dem religiösen Streit raushalten könnte. Gott sprengt jedes Pantheon. Gott fordert und Gott verdient unsere völlige, konkurrenzlose Hingabe. Und Sie sehen, wie das im Garten Eden schon losging mit dem Götzendienst, als das erste Menschenpaar aus diesem exklusiven Verhältnis ausbrach. Als Adam und Eva sich dem Götzendienst hingegeben haben, der bösen Schlange, der verbotenen Frucht, dem Gieren nach eigener Weisheit. Da sehen wir übrigens zum ersten Mal, wie vielfältig die Götzen sind, die uns umschwirren. Und wie schnell Adam und Eva die Treue gebrochen haben. Aber Gott hat eingegriffen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Adam und Eva eine Chance zur Umkehr erhielten. Das war sein eifersüchtiges Liebesverlangen. Und jetzt wird immer klarer. Worauf zielt Gott mit seinem eifersüchtigen Liebesverlangen? Er zielt auf deine Gegenliebe. Er zielt auf deine ungebrochene Hingabe. Gottes Eifer will uns dahin mitziehen, dass wir unsererseits für ihn eifern und von ganzem Herzen für ihn leben. Darunter tut er es nicht. Und so hat es Josua verinnerlicht. Sie wissen, dieser treue Schützling von Mose. Als er dann später selber in dieser schweren Verantwortung stand, da hat Josua das Volk erneut auf Gottes Gebote behaftet. Aber er hat sie geradezu beschworen, Leute, es ist nicht getan mit einem vordergründigen Regeleinhalten. Hören Sie, wie Josua das gesagt hat. Josua 22, achtet nur darauf, dass ihr tut nach dem Gebot und Gesetz, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, jetzt kommt's, liebt und wandelt in allen seinen Wegen und seine Gebote haltet und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Josua merkt, es reicht nicht, dass ich sage, Leute, hier sind die Gebote, haltet sie. Es ist zu wenig. Und ein Kapitel später, Josua 23, fügt er dann nochmal hinzu. Achtet ernstlich darauf, Josua 23, Vers 11, achtet ernstlich darauf, um eurer selbst willen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Das ist die Frage an dich. Die Frage an dich und an mich ist nicht, ob wir so ein nach außen ein einigermaßen austariertes christliches Leben führen. Sondern die Frage an dich und an mich lautet, hast du Gott lieb? Danach verlangt er. Und das erste Gebot kann uns nicht kalt lassen. Und darum hat der Herr Jesus die ganze erste Tafel der Gebote, also unser Verhältnis zu Gott betreffend, so zusammengefasst. Er hat gesagt, du sollst Gott, Matthäus 22, du sollst Gott, den Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit allen deinen Kräften. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dann wird das andere kein Problem mehr sein. Und so kommen wir zum letzten. Überrascht von leidenschaftlicher Liebe. Das erste Gebot gründet auf Gottes Liebesversprechen, haben wir gesehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Er schenkt sich uns. Das erste Gebot mündet in Gottes Liebesverlangen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der von uns eine eifernde, eine hingegebene Liebe ersehnt. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Und wo das geschieht, da werden wir mit Freuden bereit sein zu einem freiwilligen Liebesverzicht. Und das ist das dritte und letzte, was Sie heute noch bitte mitnehmen wollen. Drittens, Liebesverzicht, also Verzicht aus Liebe. Nicht Verzicht auf Liebe, sondern Verzicht aus Liebe. Hören Sie nochmal diese letzten Verse. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch dem, was unten auf der Erde ist. Noch von dem, was im Wasser, noch unter der Erde ist. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Worauf sollen wir verzichten? Wir sollen verzichten, heißt das, auf alles, was unser exklusives Verhältnis zum lebendigen Gott beschädigen und sich irgendwie dazwischen drängen könnte. Das ist das Kriterium. Wir sollen verzichten auf alles, was in Konkurrenz tritt mit unserer Hingabe an Gott und auch mit unserem Gehorsam gegen Gottes Gebot. Und die Dinge, die da in Konkurrenz treten, das muss gar nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich sag mal, ganz naheliegendes Beispiel, Begeisterung für Fußball. Begeisterung für Fußball ist ja nun wirklich nichts Schlechtes. Aber auch der Fußball hat das Potenzial, ich weiß, wovon ich rede, zum Götzen zu werden. Und mir wurde das als Jugendlicher bewusst, als ich plötzlich vor der Entscheidung stand, wie ist das? Von jetzt an spielen die immer Sonntagvormittag. Wirst du zum Gottesdienst gehen Oder wirst du dem Drängen deines Trainers folgen und weiter spielen? Und da wurde mir deutlich, das ist eine brisante Klippe, vor der ich jetzt stehe. Und ich danke Gott heute noch, dass er mir geholfen hat, diesen Liebesverzicht zu leisten. Es hat mir dann noch am Ende nichts gefehlt. Aber so ein Beispiel, etwas ganz Normales, eigentlich Gutes. Wissen Sie, und Gott nennt hier auch konkrete Beispiele, wo Götzendienst in unser Leben einbrechen kann. In Israels Umfeld war das üblich, dass Phänomene der Schöpfung religiös verehrt wurden. Naturphänomene wie die Sonne oder bestimmte Materialien, aus denen man sich Götzen bastelte. Oder in Ägypten der Pharao, der göttlich verehrt wurde. Und Gott wusste ja, Israel würde auf seinem weiteren Weg verschiedenen Kulturen begegnen. Und sie würden immer wieder in Versuchung kommen, religiöse Einflüsse zu übernehmen, die ihnen attraktiv erschienen. Und es wären immer wieder diese Einflüsse, die versuchen würden, sich zwischen sie und Jahwe zu schieben. Und bis heute ist es doch nicht anders. Liebe Leute, bis heute sind wir umgeben und ausgesetzt Einflussfaktoren, die quasi religiös um unser Vertrauen buhlen oder zumindest um unsere Offenheit. Wir müssen sie ja nicht gleich anbeten, aber wie viel Einfluss gewähren ihnen Ideologien zum Beispiel, Neomarxismus, Genderismus, wie viele Christen in unserem Land sind vom Feminismus beeinflusst? Etwa in der Frage, wie sie das Miteinander in der Familie und von Mann und Frau definieren. Oder Kinderbücher wie Harry Potter, die okkulte Denkweisen und Praktiken verharmlosen und bis in die Kinderzimmer transportieren. So viele Einflüsse. Aber dann ist hier in Vers 4 auch vom Machen die Rede. Ja, mach dir kein Bildnis. Das heißt, wir machen Dinge, von denen wir uns dann bannen lassen und die können aus ganz verschiedenen Richtungen kommen. Oben im Himmel und auf der Erde, von dem was im Wasser oder unter der Erde ist. Verstehen Sie, das sind Dinge, die wir zu Götzen machen, weil wir sie wie Götzen behandeln. Und wir behandeln sie wie Götzen, weil wir sie wichtiger nehmen als den lebendigen Gott und sein Wort, weil wir sie mehr lieben, weil wir ihnen inniger dienen. Es gibt fast nichts, was nicht zum Götzen werden könnte. Besitz, Karriere, Beliebtheit bei den Leuten, Bequemlichkeit. Klaus Bockbühl spitzt das zu. Er sagt, man sagt, jeder verehrt einen der drei großen Götzen. Sex, Erfolg und Sicherheit. Es gibt sicher noch mehr. Karl Marx hat die Ware, also den Wohlstand, das Besitzen als einen Fetisch bezeichnet. Den Menschen wie einen Religionsersatz verehren und sich an den Klammern. Nach dem Motto, du kannst alles antasten, aber nicht meinen Wohlstand, nicht mein Häuschen. Wie ein Fetisch. Oder denken Sie an das Beispiel des reichen Jünglings, der vordergründig mit vielen Geboten auf gutem Fuß stand. Der hat alles getan, das getan, das getan. Und dann macht Jesus deutlich, dass er das erste Gebot in seinem Herzen beständig mit Füßen getreten hat. Denn als Jesus sagt, okay, wenn du mir dienen willst, für dich bedeutet das, trenn dich von deinem Besitz, setz es für was Gutes ein und folge mir nach. Und da will er nicht mehr. Weil er beim ersten Gebot getroffen ist. Weil er sein Reichtum mehr liebte als Jesus. Und nochmal, das können an sich gute Dinge sein, denen wir ein Gewicht verleihen, das ihnen einfach nicht zusteht. Ein Pastor aus dem 18. Jahrhundert hat das seiner Gemeinde mal gebeichtet, dass seine Kuh, kann ich gar nicht vorstellen, dass seine Kuh für ihn zum Götzen wurde, weil er so ein Milchfan wäre. Und er liebte diese Kuh und er pflegte diese Kuh wie ein Kind. Und er sagt dann, wenn ich betete, dachte ich an die Kuh. She followed me into the pulpit. Also sie verfolgte mich sogar noch, wenn ich auf die Kanzel ging, weil ich ständig an dieses Vieh denken musste. Weil ich diese Milch so liebte. Nun, ich mag sowieso keine Milch, für mich wäre das keine Anfechtung gewesen, aber für den. Verstehen Sie, das ist Götzendienst, was unsere Hingabe an Gott und unsere Liebe zu ihm untergräbt, was sich dazwischen schiebt. Meist sind es sehr weltliche Dinge, scheinbar harmlos, sichtbar und greifbar auf und wir klammern dran und wir huldigen ihnen. Und schauen Sie hin, damit beschädigen wir nicht nur uns selbst, sondern auch andere, die uns anvertraut sind. Das steht hier am Ende. Der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das hat Folgen. Damit sagt Gott nicht, dass Gott unsere Kinder für unsere Sünden bestraft. Macht die Bibel sehr klar, dass das nicht so ist. Aber natürlich hat unser Fehlverhalten negative Auswirkungen auf jene Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Auf jene Menschen, mit denen wir in Gemeinschaft leben. Man kann hier diese dritte und vierte Generation auch so verstehen, die lebten alle gleichzeitig. Die lebten alle gleichzeitig in einem Haushalt zusammen. Und natürlich, wenn du Götzendienst betreibst, hat das Folgen für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für die Menschen, die deiner Fürsorge anvertraut sind. Natürlich hat es das. Und darum sagt Gott, nimm das ernst. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde ist, noch dem, was im Wasser, noch unter der Erde ist, weder von deiner Kuh, noch von deinem Fußball, weder von deinem Reichtum, noch von deiner Sucht nach Anerkennung. Bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das heißt, die mir diese Liebe verweigern, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Schauen Sie, wenn man das sieht, wie leicht das passieren kann, dann ist das wie eine Falle. Es ist wie eine Falle, in die der Teufel uns locken will. Und wissen Sie was? Das hat er sogar bei Jesus versucht. Und der Götzenköder, den der Teufel für Jesus ausgelegt hat, war was? Macht. Matthäus 4, Vers 8. Daraufhin führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und was hat Jesus gesagt? Womit hat Jesus geantwortet? Mit dem ersten Gebot. Er hat gesagt, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Jesus hat geantwortet, Jesus hat sich gewehrt gegen die Verführung durch den Teufel mit unserem ersten Gebot. Und auch uns hat Gott dieses Gebot geschenkt, als eine göttliche Waffe, mit der wir uns wirkungsvoll gegen die Verführungen des Teufels wehren können. Ich komme zum Schluss. Dieses Gebot, dieses erste Gebot in Verbindung mit dem zweiten, ist durch und durch, ich hoffe, das wurde deutlich, motiviert und durchdrungen von der Liebe unseres Gottes. Es gründet auf seinem Liebesversprechen. Ich bin dein Gott, ich gebe mich dir. Es mündet in sein Liebesverlangen. Gott offenbart sich dir als ein eifersüchtiger Gott, der in ungetrübter Gemeinschaft mit dir leben will. Und der deshalb seinen eigenen Sohn ans Kreuz gehen ließ, um dich von deiner Schuld zu reinigen, damit du mit Gott leben kannst. Und dadurch macht Gott dich frei zu einem Liebesverzicht, dass du aus Liebe zu Gott deine Götzen loslässt. Und auch aus Liebe zu denen, die du in deinen Götzendienst mit reingezogen hast, bis zur dritten und vierten Generation. Und den Herrn um Vergebung bittest. Und dann wirst du immer klarer entdecken, dass dieser Verzicht auf Götzen, dieser Verzicht aus Liebe, dass das gar kein Verlust ist, sondern die Befreiung von einer Fessel und von einer Täuschung, in der du bis dahin vielleicht gelebt hast. Von Heinrich Heine, gestorben 1856, diesem Dichter, wissen wir, dass Heine in Paris ein bewusst gottloses, gottverneinendes Leben führte. Heine verehrte den Torso der Venus von Milo, also dieses Standbild ohne Arme, das im Louvre-Museum immer noch ausgestellt ist, eine Darstellung der Liebesgöttin Aphrodite. Und Heine nannte diese Venus halb spöttisch mein Gnadenbild. Das war sein Götzenbild. Und dann erkrankte der Dichter schwer, aufgrund seines zügellosen Lebens. Er erkrankte an einer Krankheit, die nach dieser Venus benannt wurde, eben als venerische Krankheit. Und dann ging er in jämmerlichem Zustand wieder in den Louvre und trat vor diese Statue. Und da war ihm, als ob sie ihm sagen würde, siehst du nicht, ich habe keine Arme, ich kann dir nicht helfen. Ich habe keine Ahnung, ich kann dir nicht helfen. Und das wurde für Heinrich Heine ein wichtiger Anstoß, sich wieder der Bibel zuzuwenden und nach dem wahren Gott zu fragen. Unser Gott steht nicht in einem Museum. Unser Gott ist noch nicht mit Händen für uns zu greifen. Das wird einmal in der Ewigkeit sein. Aber unser Gott kann helfen, weil er lebt. Und darum können wir, die wir durch Jesus zu ihm gehören dürfen, und damit schließe ich, in den Jubel vom Psalm 115 einstimmen, wo es heißt, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht, diese Götter. Sie haben Hände und greifen nicht. Die Venus hatte nicht mal Hände. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die solche Götzen machen, sind ihnen gleich und alle, die auf sie hoffen. Aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Der den Herrn fürchtet, hofft auf den Herrn. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Allmächtiger Gott, dafür danken wir dir, dass du lebendig bist, dass du wahrhaftig bist, dass du dich uns in dieser leidenschaftlichen Liebe geschenkt hast. Und dass du Verlangen hast nach unserer Gegenliebe. Danke, dass du dich über unser Leben erbarmen willst. Danke, Herr, dass es dir nicht auf unsere Vorleistungen ankommt. Was hätten wir dir schon zu bringen? Danke, dass du so voller Erbarmen und Hingabe nach uns suchst und uns deine Arme weit, weit geöffnet hast. Ach, lass noch viele, viele Menschen dich finden. Dich, den wahren, lebendigen, heiligen, allmächtigen Gott. Und befreie uns von allen Götzen, die um uns herum sind. Und lass uns erkennen, wo wir Buße tun müssen. Danke, dass du gnädig bist. Amen.